Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Da habt ihr es gehört. Auf 96,2 hört ihr das unterdessen an diesem Dienstag, den 23. Juni.
Und wie 96,2 Grad fühlt es sich auch schon fast hier im Studio an. Es ist schon etwas wärmer. Man merkt, Der Sommer hat offiziell angefangen. Ich hätte mir selbst persönlich gewünscht, er hätte ein bisschen entspannter angefangen. Aber wir haben ja, ich habe schon mal auf meine Wetter-App geschaut. Bis Ende der Woche soll es noch mal wärmer werden. Meine Wetter-App sagt 38 Grad hier in Erfurt. Also es wird angenehm, es wird entspannt.
Also, ich finde auch, sobald man hier im Studio das Fenster zumacht, wird es wärmer.
Also es wird definitiv wärmer, es wird ein bisschen stickiger hier drin. Also perfektes Bedingungen für 2 Stunden Sendung.
Absolut. Auf geht's. Wir starten mit Kulturfragmente, Folge 24, Kinderstücke.
Da kann ich mir jetzt wirklich überhaupt gar nichts drunter vorstellen, was ich unter Kinderstücken verstehen kann. Aber da sind wir dann nach den Kulturfragmenten ein Müh klüger. Ich habe wieder mal in die Geschichte zurückgeblickt und heute geht's ins Jahr 1534 zurück. Und da feiern wir einen Geburtstag, den Japan in den nächsten paar hundert Jahren nicht so schnell vergessen wird. Denn es geht um einen der drei Reichseiniger nach den knapp 100 Jahren Bürgerkrieg, den Japan in dieser Zeit erlebt hat. Also wichtiger Mann, bis heute auch noch wichtiger Name, den man in Japan wirklich jeder kennt, der auch nur ansatzweise in die Schule gegangen ist.
Wie heißt er denn?
Oder Nobunaga.
Oh ja, den habe ich auch schon mal gehört.
Den Namen kann man selbst hier im Westen, in Europa mal gehört haben. Aber da ihn wahrscheinlich nicht alle kennen, aber er trotzdem eine der wichtigsten Figuren seiner Zeit war, habe ich ihn mal so als kleinen Porträt mitgebracht.
Nice. Dann hatten wir eine weitere Folge Widerstand über Menschen im Dritten Reich, die sich widersetzt haben und deren Geschichten dann erzählt wird. In dieser Folge geht es um Buchenwald, Folge 4.
Danach kommt ein Interview zum Thema Widersetzen, das heißt, du mitgebracht, und zwar mit Bodo und Noah.
Ja, genau, das ist ein kleiner Rückblick, weil es ist jetzt schon wieder ewig her, aber im April, 10. bis 12. April, war eine Widersetzen-Konferenz im Zughafen. Und da bin ich mal hingestiefelt und wollte eigentlich nur die PressesprecherIn Noah sprechen und dann hat sich da plötzlich der Bodo Ramelow mit reingedrängt.
Und du warst ja jetzt ja auch am Wochenende bei dem Kremer Brückenfest. Ich muss sagen, ich war nicht dabei. Mir ist das Kremer Brückenfest einfach immer zu viel, zu laut, zu viele Menschen. Und meistens ist auch immer genau in die Zeit gelegen, wo es im Sommer zum ersten Mal richtig warm wird. Ja. Und dann ist mir die Kombination viele Menschen, laut und auch noch verdammt warm, ist mir einfach zu viel.
Also für mich war es tatsächlich, also ich wohne jetzt seit November 2020 in Erfurt und ich war das erste Mal auf dem Kremer Brückenfest. Und ja, ich kann dazu später gerne noch was erzählen. Es war irgendwie crazy. Crazy warm.
Und dann habe ich nämlich am Wochenende mit Julia Monroe gesprochen. Die ist Co-Vorstandsmitglied des LSVD Plus, also des Queeren Verbandes in Deutschland. Habe ich mich nicht nur einfach so mit ihr unterhalten, sondern wegen eines Vorschlages, der in der Justizministerkonferenz nicht nur vorgeschlagen wurde, sondern auch verabschiedet wurde, und zwar um das Selbstbestimmungsgesetz, das 2024 in Kraft getreten wurde, nachträglich nachzuschärfen, mal Anführungszeichen. Also, wer es nicht weiß, Selbstbestimmungsgesetz heißt einfach nur, ich darf aufs Standesamt gehen und sagen, ohne irgendwas denen erklären zu müssen, ich möchte gerne meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag ändern. Das ist eigentlich alles, was das Selbstbestimmungsgesetz im Groben regelt. Und das soll jetzt nachhinein nochmal von der Justizministerkonferenz, haben die einen Vorschlag an den Bundestag überreicht, dass die nochmal anschauen sollen und das nachschärfen, also Anführungszeichen nachschärfen sollen.
Da bin ich gespannt, was dazu gesagt wird. Das klingt anstrengend.
Also die meisten Verbände, ich habe ja auch beim letzten Mal schon mit Trans Interaktiv in Mitteldeutschland, das Interview wurde kurz bevor diese Justizministerkonferenz gestartet ist, haben wir das geführt und dann kam wenige Tage später diese Ankündigung und alle Verbände in dem Bereich haben sich wirklich nicht positiv auf diesen Vorschlag bezogen. Aber dazu später mehr.
Später mehr. Jetzt erstmal Musik. Ich habe JJ mitgebracht. JJ hat letztes Jahr den ESC gewonnen und jetzt hören wir den neuen Song Unknown.
Lost in your tracks, I drift no map, my chest is cold, my feet leave the ground, and the silence echoes in the absence. Now hold my breath.
Also meiner Meinung nach hätte er damit direkt nochmal gewinnen können. Das war echt, echt cool, als er das im Mai zum ESC gesungen hat.
Also ich bin jetzt ja kein Experte, was Gesangstechniken angeht, aber das klang schon sehr beeindruckend.
Ja, er ist ein Countertenor.
Das ist wahrscheinlich sehr anstrengend auf die Zeit und muss man wahrscheinlich sehr, sehr lange für trainieren, seine Stimme trainieren, um das auch ohne große Folgen für die eigene Stimme dann auf dem Level zu schaffen, dann müsste ich mal nachfragen bei Leuten, die das besser wissen als ich, die Gesangstechniken besser verstehen als ich. Weil wir machen jetzt weiter mit unserer Rubrik Kulturfragmente, Überreste und Relikte.
Genau, weil im Zuge des Umbaus zum Kulturquartier Schauspielhaus finden sich zahlreiche, wirklich zahlreiche Dinge auf, aber hauptsächlich Flyer. Und die werden immer beschrieben in dieser Rubrik. Folge 24, Kinderstücke.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Herzlich willkommen, Björn, zu einer weiteren Folge. Kulturfragmente heißt dieses Ding bei uns bei Radio Frei. Wir sind mittlerweile schon weit über der 20. Folge. Was hast du heute mitgebracht?
Ich habe uns heute mitgebracht wieder mal was aus den 90ern. Das ist, sind auch jetzt zwei Sachen, nicht groß aufwendig, sind eigentlich nur fünf Handzettel, die ich aber unter der kleinen Bühne gefunden habe, letztes Jahr im November noch. Und hier haben wir dann zwei Kinderstücke, wie auch unter der ganzen kleinen Bühne. Vor allem halt Kinderstückfragmente zu finden waren, sowohl Programmhefte als auch ganz viele Karten. Woran das liegt, können wir uns alle irgendwie selber vielleicht einen Reim drauf machen. Ich schätze mal, weil einfach bei da Kindern schneller was fällt,
ja, genau.
Schneller auf den Boden fällt und dann irgendwie weggetrampelt wird.
Du hast es im November gefunden, aber die kleine Bühne ist doch erst vor kurzem zurückgebaut worden.
Nee, das hat im November angefangen.
Ach, hat im November angefangen.
Also im November 25 hat es angefangen, ja. Und vielleicht habe ich es auch später gefunden, aber da konnte man dann erstmal unter den Bühnenraum drunter gucken. Und da sind auch gleich nicht nur die Handzettel aufgetaucht, sondern auch ganz viele Eintrittskarten, genau zu einem von den beiden Stücken, ich habe euch mitgebracht, einmal die Zauberinsel, ein Stück für Kinder von Dietrich Taube, das ist der damalige Intendant in den 90ern gewesen und der hat dann für Familien dieses Stück inszeniert. Es war auch auf der großen Bühne zu sehen, ich habe aber die Zettel unter der kleinen Bühne gefunden und die Premiere war am 27. November 98 vormittags um 10 Uhr und es richtete sich an Familien. Und für die gab es dann eigentlich dann den ganzen Dezember immer wieder diese Aufführung. Also das könnte man auch dann eigentlich als Angebot in der Weihnachtszeit, als Weihnachtsprogramm ganz klar so verstehen. Und das zweite Stück ist Bezahlt wird nicht, eine Farce von Dario Fo. Hier gibt es auch ein paar mehr Infos, von wem die Inszenierung ist. Anna Hoffmann hat die Inszenierung gemacht, Tobias Hurter, die Ausstattung des Spielenden, Heiko Pfeffer, Gabriele Domschke, Herbert Wegener, Wolfgang Kaiser und Olaf Müller. Und auch dort war die Premiere dann schon Anfang November 98. Und hier war es dann wahrscheinlich doch kein Kinderstück, weil auch nichts darauf hinweist. Aber das Format hat mich jetzt dazu verleitet, es damit gleichzusetzen mit der Aufführung von Dietrich Taube. Weil beides ist babbigen Papier gedruckt und im A5-Format und eigentlich ein relativ unaufwendiges Beilagenheft.
Damit man es preiswert reproduzieren konnte.
Genau. Man sieht auch, es hat eine Knickfalz, also es war wahrscheinlich auch irgendwo.
Das heißt, du darfst es jetzt auch wieder falten. Nein, mach's nicht.
Ich werde es mir ersparen, aber man merkt halt schon und man sieht halt auch immer noch den ganzen Staub, der sich drunter und
angesammelt hat.
Dazu kann man halt noch erzählen, also wir haben ja dann auch unter der großen Bühne sehr viel gefunden, hunderte von Eintrittskarten und viele waren auch noch von einem anderen Stück, wo wir ein größeres Booklet oder Leporello haben und da werden wir aber dann beim nächsten Mal wahrscheinlich anschließen können. Es ist wirklich auffallend stark gewesen, dass vor allem Kinderstücke, also viele von den Kinderstücken Eintrittskarten irgendwie verschütt gegangen sind und das ein sehr auffälliger Punkt war und mich würde da generell mal interessieren, wie auch diese Aufteilung war, weil mit den Kinderstücken, weil eigentlich 1998 gab es die Schotte schon, wie wurde das eigentlich irgendwie so austariert in der Erfurter Theaterlandschaft?
Okay, zweimal DIN A5, Kulturfragmente. Vielen Dank, Björn.
Und wer sich das angucken möchte, also wie es nicht nur anhören, sondern auch angucken möchte, demnächst kommt dann auf unserer Website in dem Sammelartikel Kulturfragmente ein neues Kapitel mit Folge 24 raus, wo man dann auch die eingescannte Version von Kinderstücke ansehen kann. Wir stimmen uns jetzt so ein bisschen ein. Es geht ja gleich ins 16. Jahrhundert nach Japan und ich dachte mir, aha, Japan, dann bringe ich mal meinen lieblingsjapanischen Künstler mit. Itu Kashitaro mit dem Lied All Let It Be. Das ist eigentlich ein Cover von einem Vocaloid-Song. Das möchte ich jetzt nicht erklären, was Vocaloid ist. Auch eine japanische Sänger-Software. Und genau, das habe ich vor etwa 10 Jahren sehr, 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 sehr oft gehört.
Wie ihr hört, es wird jetzt sehr traditionell. Das ist leider nicht Originalmusik aus der Zeit, aber ganz kurz danach, das ist nicht Musik aus der Edo-Periode. Das ist die Periode, die sich direkt danach anschließt über die Zeit, über die wir jetzt gerade sprechen. Und zwar geht es heute um Oda Nobunaga, der im Jahre 1534 am 23. Juni dieses Jahres geboren wurde.
Happy Birthday.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Man muss so ein bisschen verstehen, der Mann ist einer wirklich der prägenden Perioden der japanischen Geschichte hineingeboren worden. Und zwar in die Sengoku-Jidai, also die, man würde sie einfach übersetzen, Sengoku-Periode, aber Sengoku heißt eigentlich übersetzt sowas wie die Zeit der streitenden Reiche. Da muss man mich ein bisschen Kontext sehen, dafür muss man nochmal knapp 100 Jahre früher gehen, so 1460, 1467 rum, wurde die zentrale Macht des Shoguns, also des höchsten Kriegers des Landes, wurde quasi geschwächt durch mehrere politische Instabilitäten und Kriege, die sich zu der Zeit quasi ausgebrochen sind. Und dadurch wurde die zentrale Macht des Shoguns geschwächt und lokale Kriegsfürsten haben an Macht gewonnen. Was natürlich auch bedeutet, du hast haufenweise verschiedene Kriegsfürsten im ganzen Land und jeder davon möchte eigentlich seine Macht stärken. Das bedeutet, es brechen unweigerlich Konflikte aus.
Jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben.
So ungefähr. Und seit ungefähr 1467, 68 befand sich Japan eigentlich in einem konstanten Kriegszustand der verschiedenen Provinzen untereinander. Denn dadurch, dass der Shogun an Macht verloren hat und in der Hauptstadt Kyoto bleiben musste, hatte er nicht die Kontrolle in den Provinzen. Und diese Provinzgouverneure, Provinzfürsten haben versucht, sich gegenseitig eher in ihren eigenen Provinzen erstmal ihre Machtbasis zu sichern und dann halt auch in andere Provinzen auszutreten. Und in dieser Zeit wurde Oda Nobunaga in die Provinz Owari am 23. Juni 1534 geboren. Sein Vater war eigentlich eher einer der unbedeutenderen Kriegsfürsten. Also es war jetzt nicht, die haben die größte Provinz und die hatten die meisten Ressourcen. Die waren eigentlich, zu seiner Geburt hatte niemand gesagt, dass aus der Provinz einmal einer der bedeutendsten Männer dieser Epoche hervorgehen würde. Aber das Besondere ist, diese Zeit war extrem geprägt von Formalitäten, wie man sich kleidet, wie man miteinander umgeht. Also wirklich sehr streng hierarchisch, sehr formalistisch, sehr traditionalistisch geprägt. Und schon in seiner Jugend ist Nobunaga sehr, sehr exzentrisch aufgefallen. Er galt als unbelehrbar, er galt als wild. Er ist lieber mit den einfachen Straßenjungen umhergezogen, als in seinem väterlichen Hof zu bleiben und sich dort quasi als Sohn eines Kriegsfürsten ausbilden zu lassen. Das kulminierte 1551 darin, als sein Vater, der damalige Herrscher oder Anführer des Oda-Clans, gestorben ist, hat er sich so dermaßen respektlos bei der Beerdigung verhalten. Er soll auf den Altar einfach Räucherwerk geworfen haben und betrunken aufgetreten sein, dass sein quasi Mentor Hirate Masahide aus Scham Seppuku, also Suizid, begangen hat.
Aber was?
Weil quasi er als Mentor dermaßen versagt hat, dass sein eigener Ruf und seine eigene Ehre dermaßen beschädigt waren, dass er lieber Selbstmord begehen würde oder Suizid begehen würde, als dieser Scham weiterzuleben. Also es war wirklich...
Also er hat sich dann auf sein Schwert gestürzt und dann...
Bisschen drastischer. Seppuku heißt wirklich, man schneidet sich den unteren Bauchraum auf und eigentlich alles quillt raus und man stirbt wirklich einen sehr, sehr schmerzhaften Tod. Also es gibt mit einem Schwert wahrscheinlich schönere und schnellere Arten, als sich den Bauchraum aufzuschneiden.
Um seine Ehre zu retten.
Um seine Ehre zu retten.
Ja, was man so gemacht hat.
Aber offenbar hat das, so pervers wie es klingt, auf Oda Nobunaga einen dermaßen großen Einfluss und dieser Schock, dieses Suizid hat ihn dermaßen schockiert, dass er in der darauf folgenden Zeit versucht hat, diese Rolle des Nachfolgers, des Oda-Clan-Anführers auch gerecht zu werden. Man muss nur sagen, nur weil er der Nachfolger seines Vaters war, hieß nicht, dass innerhalb des Clans es nicht zu Machtkämpfen kam. Und es waren wirklich, selbst wenn es einen Nachfolger gab, sein Onkel, seine Brüder haben alle mit ihm um diese Macht konkurriert. Also es war nicht ein geordneter Übergang, so ein, ja, du bist jetzt halt, dein Vater hat gesagt, du wirst der Nächste, deswegen akzeptieren wir das, sondern die sind schon militärisch gegen ihn vorgegangen. Also das war schon, deswegen ist das ein permanenter Zustand von 100 Jahren Bürgerkrieg ungefähr. Das, weil die nicht nur die Shogune hatten keine Macht mehr, auch die Kriegsfürsten mussten permanent mit militärischer Macht ihre eigene Machtstellung innerhalb ihrer eigenen Provinzen erstmal sichern. Also das war für die einfache Bevölkerung auch nicht gerade eine einfache Zeit. Jedoch hat er es geschafft, durch mehrere militärische Konflikte seine eigene Machtstellung auch wirklich zu sichern. Zum Beispiel das erste Mal, wo er wirklich berühmt geworden ist, war im Jahre 1560. Also er war wirklich ein sehr junger Mann und hat es geschafft, in Kyoto den großen Kriegsfürsten Imagawa Yoshinori, den Namen muss man sich merken, der ist jetzt nicht mehr relevant, hat versucht, mit einer 25.000 starken Mannschaft in Kyoto einzumarschieren und auf dem Weg dahin. Und Nobunaga hatte nur rund 2500 Mann.
Oh, okay, also ein Zehntel.
Ja, im Verhältnis 1 zu 10 ist jetzt schon nicht gerade das, was man so die optimale Ausgangslage nennen würde, um militärisch sich auseinanderzusetzen. Aber er hatte Glück. Als er ihn konfrontiert hatte, gab es einen riesigen Gewitterausbruch und er hat ihn quasi während dieses Sturms auf sein Lager einen Überraschungsangriff vollzogen. Und in dem kam Imagawa selbst um und ein Großteil seiner eigenen Mannschaft hat sich quasi zurückgezogen und aufgegeben, weil sie halt gesehen haben, ey, unser Fürst ist gerade umgekommen.
Es bringt nichts mehr,
lass abhauen. Es gibt keinen, der hier irgendwie die Obermacht hat. Denn wenn der Fürst stirbt, ist ja nicht mal, wie wir eben gehört haben, nicht ganz klar, wer wird denn der Nachfolger. Mhm. Und da gab es immer wieder rivalisierende Loyalitäten und das mussten dann erstmal ausgeklärt werden, wem man erstmal Loyalität schulden muss. Also das war schon wirklich Glück und Glück, Strategie und auch wirklich sehr, sehr viel Mut oder Leichtsinn, könnte man schon fast sagen, den Nobunaga hier bewiesen hat. Ein paar Jahre später, 1568, ist er dann in Kyoto, also in die Hauptstadt, einmarschiert und hat einen eigenen Shogun eingesetzt. Denn wie man schon gehört hat, der Shogun war eigentlich nur eine symbolische Figur, der dann nicht mehr wirklich was zu sagen. Aber dadurch, dass er den Shogun eingesetzt hat, konnte er quasi seine eigene Machtbasis legitimieren.
Ah, so wie Leute früher irgendwelche Bischöfe eingesetzt haben.
Genau, das war genau das gleiche Prinzip. Ich muss mich ja nicht selbst als ein Dödel da in die Hauptstadt setzen und eigentlich meine nicht mehr selbst Macht haben. Ich habe ja Leute dafür, die das für mich machen können.
Genau, und wenn die Mist bauen, dann sind sie schuld und nicht ich.
Genau. Das Lustige ist nur an, diesen Shogun, den er eingesetzt hat, der wollte dann später eine Allianz mit ihm eingehen. Das fand Ono Nobunaga nicht so ganz prickelnd und hat dann einfach den Shogun, den er eingesetzt hat, auch wieder abgesägt. Also das war kurzer Prozess, den
er gemacht hat. Hier nicht zu hochtrabend werden.
Genau, so. Lerne deine Stellung kennen und übertrete mal deine Machtansprüche. Ich bin hier derjenige, der Hosen dann hat, auch wenn die wahrscheinlich keine Hosen angehabt haben.
Sagte Nobunaga 1573
dann.
73.
Und dann kam es zwei Jahre später ungefähr zu einer wirklich Revolution in der japanischen Kriegsführung. Und zwar, man muss ja, wenn man sich die Zeit vorstellt, das ist wirklich die Zeit, die man vom japanischen Krieg im Gedächtnis hat, wenn man an Japan und Krieg denkt, das war die Zeit der Samurai, das war die Zeit der berittenen Bogenschützen und der Ninjas. Es gab wirklich eine ganze Provinz, wo es keinen Kriegsfürsten gab, sondern die wurden wirklich von einem ganzen Ninja-Clan beherrscht. Und das, was Nobunaga revolutioniert hat, war der Einsatz von Gewehren. Denn ein paar Jahrzehnte früher, also wirklich in der Jugendzeit von Nobunaga, kamen erst Europäer, wurden zufälligerweise an die Südküste Japans angespült. Und was hatten die dabei? Gewehre. Gewehre und Schießpulver. Das war wirklich komplett neu in Japan. Und das Besondere daran war, die haben schon irgendwo gemerkt, das ist schon irgendwie eine Revolution der Kriegsführung, aber die waren dermaßen traditionalistisch eingestellt.
Das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht, weil der Einsatz von Gewehren ist ja schon so eine gewisse, ich würde mal fast Anführungszeichen setzen, Demokratisierung der Kriegsführung. Denn die Samurai, die haben ja wirklich ihr ganzes Leben lang auf Kriegsführung verbracht, wie man mit dem Schwert umgeht, wie man mit Pfeil und Bogen schießt. Das dauert ja alles jahrelanges Training, Hingabe und Konzentration nur darauf, wie man Krieg führt. Und dann gab es noch so einfache Bauern, die sind mit Mistgabel und mit Speeren in den Krieg geführt, wenn sie halt in Kriegseinsatz mussten. Und Nobunaga hat es eingeführt, dass vor allen Dingen in dem, was früher die Samurai waren, mit Pfeil und Bogen, waren jetzt einfach ausgebildete Soldaten, die mit Akebus, also mit einfachen Gewehren schießen konnten. Und wenn man sich so überlegt, Pfeil und Bogen und Speer und Mistgabel gegen Menschen mit Gewehren.
Ja, da ist ein Unterschied.
Da ist so ein bisschen Unterschied. Da kann man auch zahlenmäßig Unterlegenheit sehr einfach ausgleichen, weil du kannst besser schießen, du brauchst nicht so viel an Training und du bist wahrscheinlich um einiges genauer mit einem auch recht primitiven Gewehr im Vergleich mit Pfeil und Bogen. Und wirklich dieser Einsatz 1775 in der Schlacht von Nagashino hat die japanische Kriegsführung für immer verändert. Davor war es wirklich berittene Pfeil- und Bogenschützen, das waren die Samurai oder halt einfaches Fußvolk. Das einfache Fußvolk ist wahrscheinlich eher gestorben als die Samurai, weil denn das waren wirklich die Adligen, die mussten ja beschützt werden. Und das war wirklich, danach war japanische Kriegsführung nie wieder die gleiche.
Peng.
Genau, das hat quasi die japanische Kriegsführung mit einem Schlag, mit einem Peng, revolutioniert. Er war aber nicht nur ein erfolgreicher Kriegsfürst, sondern hat auch noch sehr viele Reformen in seiner doch recht kurzen Zeit auf diesem Planeten durchgeführt. Eine davon war eine wirklich rigorose Säkularisierung. Man muss im Kopf haben, zu dieser Zeit hatte der Buddhismus unglaublichen Einfluss. Und man denkt sich immer, ja, Buddhisten, die sind immer so friedlich, die sind so freundlich, quasi halt die andere Wange hin, schade keinem anderen. Aber es gab da schon quasi den Widerspruch zwischen friedlichem Buddhismus und Kriegermönchen, die es damals gab. Das waren wirklich riesige Tempelanlagen, wo es Mönche gab, die bewaffnet trainiert haben. Und da kam es 1571 zu einem, ich würde mal schon sagen, Statement, denn Nobunaga hat einen riesigen Tempelkomplex umstellen lassen und anzünden lassen. Da sind also die Mönche, Frauen und Kinder, die in dem Tempel mit waren, hingerichtet wurden und dadurch, dass sie halt der Tempel in Flammen gesetzt war. Das war ein bisschen...
Das klingt nach der Anfangsszene aus Avatar, der Herr der Elemente.
So ungefähr. Und auch relativ ähnlich die Szenerie, denn dieser Tempel lag auf einem Berg und die haben am Fuß des Berges angefangen, den Wald anzuzünden. Und das Feuer ist halt nach oben gestiegen, zum Tempel hin. Und die Mönche und die einfachen Frauen und Kinder konnten halt aus diesen Tempelanlagen nicht mehr fliehen.
Mhm.
Und das war halt wirklich der Versuch Nobunagas, diesen Machtkomplex, den diese buddhistischen Tempel inne hatten und symbolisierten, einfach auszuschalten. Das kam dann noch mit hinzu, dass Nobunaga diesen neu in Japan eingesetzten Christentum sehr offen gegenüberstanden. Da gab es manche Historiker, die meinten, Nobunaga wäre angeblich Christ gewesen. Das widerspricht dem, denn er hat sich versucht oder wollte nach seinem Tod quasi vergöttlicht werden. Kleiner Fun Fact, er wird auch heutzutage noch in zwei Tempelanlagen, von denen ich weiß, noch als Kami, also
als Gott. Gottheit.
Gottheit ist ein bisschen schlechte Übersetzung, denn Kami ist mehr als Gott, das heißt auch noch sowas wie Geister und Naturgeister sind auch Kami, wird er bis heute immer noch so als quasi vergöttlichte, sterbliche Person verehrt. Also er war wahrscheinlich nicht Christ, sondern hat einfach nur das Christentum gefördert, um halt ein Gegengewicht zu diesem Buddhismus zu fördern und, denn es, die westlichen Europäer waren ja da angefangen, sind nach Japan zu kommen und die hatten natürlich Technologien, an denen interessiert waren. Boote, Gewehre, anderes Kriegsmaterial. Und da hat er versucht, sich so ein bisschen bei denen einzuschmeicheln. So hier, ich erlaube euren christlichen Missionaren hier rein. Dafür gebt ihr mir aber auch etwas.
Mhm,
also das war so ein Geben und Nehmen, aber wahrscheinlich keine Überzeugungstat. Er war wahrscheinlich kein Christ, aber das ist ein bisschen schwer zu sagen, denn er gibt da halt keine persönlichen Überlieferungen von ihnen von, ich habe heute dreimal zu Jesus gebetet oder so, das gibt's leider nicht. Er hat auch das Wirtschaftssystem revolutioniert und zwar hat er die traditionellen Händlergilden und die Monopole quasi aufgelöst. Dadurch, dass es keine Gilden und keine Monopole mehr gab, gab es sowas wie einen freien Markt und es ist wirklich eine Explosion an Handel und wirtschaftlichen Austausch gab es in seinen Herrschaftsgebieten. was natürlich auch die zur Folge hatte, dass es ein moderneres Straßensystem gab. Denn wenn es mehr Leute gibt, die durch die Gegend reisen, um zu handeln, braucht es mehr Leute, die Straßen benötigen. Das hat er auch gemacht. Straßen heißt natürlich auch bessere Straßen, da können nicht nur Händler drüber laufen, sondern auch vielleicht noch die eine oder andere Armee, die von A nach B muss. Also ja, das war so ein bisschen von A, ein bisschen von B, aber er hat alles zusammengedacht.
Ja.
Und was wir schon eben angesprochen haben, er hat eine Trennung von einfachen Bauern und Berufssoldaten vorgenommen. Denn zu seiner Zeit war es noch eigentlich gang und gäbe, dass es in der japanischen Armee gab es zwei Teile. Einmal die aristokratischen Samurai, die waren ihr Leben lang ausgebildet darauf, Strategie, Taktik und wie man sein Kriegshandwerk belegt. Und den einfachen Bauern, der einfach, wenn es Krieg gab, eingezogen werden musste. Was aber auch zur Folge gehabt hatte, dass diese Bauern, wenn Ernte- und Aussaatzeit war, nicht eingenommen werden konnten, weil ich kann ja nicht in einem Jahr sagen, ihr bringt nichts aufs Feld aus, aber im nächsten Jahr sollt ihr wieder Ernte einfahren.
Ja, es ist ein bisschen ineffektiv.
Das war dermaßen ineffektiv. Und Nobunaga hat eingeführt in seinem Herrschaftsgebiet, dass es Berufssoldaten gab.
Okay, also die Bauern durften Bauern sein.
Die Bauern durften Bauern sein, aber es gab auch für Leute die Möglichkeit, quasi zum Berufssoldaten zu werden. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass seine Armeen größer geworden sind.
Ja, weil da gab es ja was zu holen.
Da gab es was zu holen.
Und du willst freiwillig hin.
Und es ist eine Form von sozialem Aufstieg gewesen. Das hat er auch wirklich, das war eine der größten Neuerungen, eine Form von sozialer Aufwärtsmobilität, wie man es nennen kann. Da waren wirklich zwei Leute, die später sehr entscheidend waren. Das war Akechi Mitsuhide, der ist wirklich von einem einfachen Bauern zu einem seiner Generale aufgenommen worden. Und dann noch ein anderer seiner hohen Generäle ist dann auch aus dem Bauernstand also war wirklich einfacher Bauer und der ist dann zu einem anderen seiner Generäle aufgestiegen worden. Das war wirklich für die damalige Zeit nicht vorstellbar, dass ein einfacher Bauer, der wirklich aus einer nicht aristokratischen Familie kam, dann zu einem General aufgestiegen ist. Das war damals einfach nicht der Fall.
Das war aber schon gut, wenn Leistung anerkannt wird in dem Fall.
Das waren wirklich seine zwei Top-Generäle waren Mitsuhide und Hideyoshi. Die waren beide wirklich einfach aus einem einfachen Bauernstand und haben es geschafft, in eine Höhe der sozialen Stellung zu kommen, das eigentlich zu der Zeit nur Sozialen oder Aristokraten aufgeführt waren. Seine Regentschaft aber leider nicht so lange gehalten und zwar kam er 1582 ums Leben und es war eigentlich ein quasi schon filmreifer Verrat. Und zwar war er auf dem Weg zum Westflanke seines ständigen Krieges und kam da an einem Tempelkomplex und zwar Honnoji vorbei. Und hat da halt für die Nacht über versucht, sich ein Nachtlager aufzubauen, hat aber auch nicht so viele Leibwachen zu der Zeit. Und einer seiner Generäle, diesen eben angesprochenen Akechi Mitsuhide, der hat ihn verraten.
Nee.
Der hat den Tempel in Brand gesetzt.
Es wiederholt sich alles.
Es war wirklich fast wie ein Gedicht, es reimt sich einfach. Und hat den Tempel in Flammen gesetzt. Und Nobunaga war dann schwer verletzt, weil es halt auch zu Auseinandersetzungen kam, aber hatte keine Möglichkeit, aus diesem Tempel zu fliehen. Und musste gezwungenermaßen wieder Seppuku begehen, weil es für einen Aristokraten ist es ehrenvoller, durch deine eigene Hand zu sterben, als gefangen genommen zu werden und enthauptet zu werden.
Das ist ja wirklich wie ein Gedicht. Erst sein Lehrmeister, dann ein paar Jahre später er selbst.
Dann muss man aber sagen, auch wenn es ein Verrat war, hat es sich für den Verräter Mitsuhide nicht wirklich gelohnt, denn sein anderer Mitaufsteiger Hideyoshi hat ihn 12 Tage später quasi umgebracht und hat es geschafft, die zentrale Macht in Japan an sich zu reißen und zum wirklich ersten seit knapp 100 Jahren allein regierenden Shogun zu werden. Der hat es leider nicht geschafft, eine eigene Dynastie aufzubauen. Das war dann Tokugawa Ieyasu, der auch in diesem Dunstkreis um Nobunaga mit war. Der hat es dann geschafft, die Tokugawa-Dynastie zu gründen, die, kleiner Funfact, so ein bisschen Throwback zu einem anderen Kalenderblatt, was sie gemacht haben, das war die Reihe an Shogun, die in einer Macht war bis zur Reformation im späten 19. Jahrhundert.
Ah.
Die wir auch schon mal im Kalenderblatt behandelt haben. Also es war wirklich, ohne Nobunaga wären die nächsten 200-300 Jahre der japanischen Geschichte wahrscheinlich um einiges anders verlaufen, als es dann passiert ist. Bis zum Jahre 1880 hat Japan wirklich unter dem Einfluss des Lebens und des Handelns von Nobunaga gestanden. Und es war wirklich eine der wichtigsten Personen der japanischen Geschichte. Und man,
der heute immer noch als eine Art Gottheit verehrt wird.
Und er gilt als einer der drei Reichsgründer Japans. Das war einmal Nobunaga, dann Hideyoshi und dann Tokugawa. Das sind die drei Reichsgründer quasi.
Also die es praktisch stabilisiert haben.
Stabilisiert und Japan wieder von diesem zersplinterten Haufen an sich gegenseitig bekriegenden Kleinstaaten hatten sie geschafft, wieder einen zentralen Staat hinzubekommen.
Wow.
Und man muss immer sagen, die Nobunagas wurden nicht komplett ausgemerzt. Man konnte bis vor ein paar Jahren einen seiner Nachfahren, also also 17 mal Ur dranhängen, das ist nämlich in der 17. Generation, war einer seiner Ur noch was Enkel bei den Olympischen Spielen als Eiskunstläufer zu sehen.
Oh.
Also das, nicht nur hat er das Japan geeinigt, man konnte auch noch einen seiner in wie vierten Generation auch immer Enkel auch bei den Olympischen Spielen Eiskunst laufen sehen. Also
ich glaube, das gibt es nicht so oft.
Das gibt es nicht so oft. Also es A, bedeutend für die japanische Geschichte und für die Kultur. Also es, man kann den Einfluss dieser Geschichte nicht unterschätzen. Das war unser Kalenderblatt vom 23. Juni. Heute ging es um Oda Nobunaga, einen der doch bedeutendsten Figuren der japanischen Geschichte des späten Mittelalters, frühen Neuzeit, würde ich es ungefähr so einschätzen. Und dann bleiben wir mal beim Thema und da habe ich Musik mitgebracht und zwar von King Gnu mit dem Titel Boy. Klingt ein bisschen englisch, ist aber ein Titel auf Japan und ich finde, es ist ein sehr schönes Stück.
Auf geht's.
Give me what I'm gonna do. しいんだ誰とも違う美しさで笑って送れよ息を切らして君は誰より素敵
gerade noch gehört, Castlevania Bloody Tears.
Das ist wirklich eine der ikonischsten Videospielreihen aus den 80er, 90er Jahren dann und es ist dann auch titelgebend eines ganzen Videospielgenres Metroidvanias geworden und den letzten Teil vom Titel und einen anderen Spieltitel quasi zusammengemasht, um eine bestimmte Form von Videospielen zu beschreiben. Und daraus ist das wirklich einer der bekanntesten musikalischen Titel aus einem, glaube ich, dem dritten oder vierten Teil müsste das gewesen sein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich habe nur die Serie geguckt. Ich habe immer auf diese Spiele geguckt und war so, naja, ich wünschte, aber ich glaube, ich bin nicht dafür geschaffen.
Ich meine, die Serie ist auch sehr gut. Eindeutige Empfehlung, wer sich das mal anschauen will. Aber wir machen jetzt weiter mit etwas, was du mitgebracht hast.
Genau. Wir sind in einer Rubrik, die seit jetzt die vierte Woche läuft, und zwar Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen. 12 Hörgeschichten widmen sich Menschen, die sich im Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzten, trotz Überwachung, Repression und existenzieller Bedrohung. Es gibt eine projektbegleitende Installation im Boris Romanesco-Saal des Museums Zwangsarbeit in Weimar, und zwar noch bis zum 18. Oktober. Ihr findet auf der Seite auch weitere Infos zu dieser Hörspielreihe. Und heute geht es um Folge 4 und es führt uns nach Buchenwald.
Buchenwald. Volksfront im Malermagazin. In seinem Buch »Gegen den Strom« schreibt der Sozialdemokrat Hermann Brill über die wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Am 14. März 1932 fasste ich den Entschluss, mich diesem Manne zu widersetzen. Zu jeder Zeit, überall, unter allen Umständen und mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich habe diesen Entschluss verwirklicht.
Der Mann, von dem Brill schreibt, ist kein anderer als Adolf Hitler. Hitler muss sich damals vor einem Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag befragen lassen. Es geht um einen gescheiterten Versuch der Thüringer NSDAP, ihn durch Verbeamtung zum Bürger des Deutschen Reiches zu machen. Brill, der damals für die SPD im Landtag sitzt, leitet den Untersuchungsausschuss.
Für mich war der 14. März 1932 einer der entscheidendsten Tage meines Lebens. Ich hatte Hitler gehört und gesehen. Länger als 30 Minuten hatte er mir gegenübergestanden und auf meine Fragen antworten müssen. Ich besaß ein aus eigener Anschauung geschöpftes, wohlbegründetes Urteil über ihn. Er erschien mir damals als ein hysterischer Brutalist, ungebildet, zynisch, durch und durch unwahrhaftig, arrogant, unbeherrscht, bereit, jeden anderen physisch oder moralisch niederzuschlagen.
Brills Versuch, Hitler auf parlamentarischem Weg aufzuhalten, scheitert. Ein Jahr nach dem Ausschuss wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Brill wird aus dem Staatsdienst entlassen und arbeitet fortan illegal im Widerstand. In Berlin schließt er sich der Gruppe Deutsche Volksfront an. 1938 wird er verhaftet. Ein Jahr später verurteilt ihn der Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 12 Jahren Zuchthaus. Ende 1943 wird er in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt. In Buchenwald setzt Brill seine Arbeit im Widerstand fort. Zusammen mit 3 anderen Mitgefangenen gründet er 1944 das illegale Volksfrontkomitee. Die politisch breit aufgestellte Gruppe macht sich Gedanken über einen Neuanfang nach dem Ende des Nationalsozialismus. Das Komiteemitglied Johannes Brumme beschreibt seine Arbeit in der gesonderten Kommission für Erziehungsfragen.
Es ist nunmehr an der Zeit, von einer Tätigkeit der Buchenwalder Antifaschisten zu berichten, die dem täglichen Existenzkampf um unser Leben und dem unmittelbaren Widerstand gegen die SS-Mörder ziemlich fernzustehen scheint, die aber unseren optimistischen, unbändigen, unzerstörbaren Lebenswillen und unsere Siegeszuversicht deutlich ausdrückt.
Ziel des politisch breit aufgestellten Volksfrontkomitees ist die gedankliche Vorbereitung eines Neubeginns nach dem erwarteten Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Dabei stellen sich die Beteiligten grundlegende Fragen zu einer demokratischen und sozialistischen Neuordnung Deutschlands.
Unsere Sitzungen fanden heimlich abends im Malermagazin im Keller der Gerätekammer statt. Außerdem besprachen wir uns oft einzeln.
Bereits nach einigen Monaten stellt das Komitee aus Angst vor Enttarnung durch die SS seine Arbeit ein. Am 11. April 1945 wird das Konzentrationslager Buchenwald schließlich durch amerikanische Truppen befreit. Das Komiteemitglied Ernst Tape schreibt in seinem Tagebuch über die Tage nach der Befreiung:
Das Leben wird täglich friedlicher. Der Drahtzaun ist an vielen Stellen durchbrochen, die Lagerinsassen gehen ungeniert im Walde spazieren. Ich aber weiß jetzt schon, dieser Spaziergang der amerikanischen Jungen hier am deutschen Waldrand wird einmal eine sehr frühe außenpolitische Realität für uns Deutsche werden, die wir im Augenblick noch hinter dem Stacheldraht stehen, die wir aber morgen und übermorgen die Verantwortung für die Zukunft des hungernden und elenden Deutschland zu übernehmen haben.
Zwei Tage nach der Befreiung halten internationale Sozialisten eine Versammlung ab, an der auch Mitglieder des Volksfrontkomitees beteiligt sind.
Wir hatten eben unsere erste Parteiversammlung. Anwesend waren etwa 20 deutsche und einige österreichische Genossen außerdem als Gäste ein Franzose, ein Holländer und ein Belgier. Hermann Brill berichtete ausführlich über die Vorarbeiten, die gemacht wurden, um sich Klarheit zu schaffen über die zukünftige Arbeit.
Ein Ausschuss arbeitet anschließend daran, aus Brills Vortrag ein Manifest zu schreiben, darunter Hermann Brill selbst, sowie Ernst Tape und Benedikt Kautsky. Das Manifest wird später als das Buchenwald-Manifest berühmt werden.
Wir haben Gefängnis, Zuchthaus und Konzentrationslager ertragen, weil wir glaubten, auch unter der Diktatur für die Gedanken und Ziele des Sozialismus und für die Erhaltung des Friedens arbeiten zu müssen.
Das Manifest will keine Rückkehr zur bürgerlichen nationalstaatlichen Vorkriegsordnung der Weimarer Republik. Stattdessen wird eine neue sozialistische Demokratie entworfen, die auf internationale Solidarität und Zusammenarbeit aufbaut.
Wir wollten keine Freiheit für Diktatoren, auch nicht für solche, die im Namen des Sozialismus auftreten. Die Erfahrung des Faschismus hatte uns gelehrt, dass jede Diktatur, gleich welchen Vorzeichens, die Würde des Menschen zerstört.
Gleich nach Kriegsende wird Hermann Brill von den Amerikanern als Regierungspräsident von Thüringen eingesetzt. Kurz darauf wird Thüringen zum Teil der sowjetischen Besatzungszone. Brills Einsatz für einen demokratischen Sozialismus gerät nun immer wieder in Konflikt mit dem Führungsanspruch der KPD. Brill wird abgesetzt. Er gilt nun als Störenfried und wird mehrmals verhaftet. Ende 1945 verlässt Brill die sowjetische Besatzungszone und setzt seine politische Arbeit als Sozialdemokrat in Westdeutschland fort.
Das war Folge 4 von Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen. Wir machen eine kleine Musikpause und fangen an mit Howard Shaw, gesungen Nell Finn, Song of the Lonely Mountain, weil ich letztens mit einer Freundin den Hobbit 1 geguckt habe.
Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before we see once more, is our kingdom a distant light. Fiery mountain, be